Code 107,
der True Crime Podcast
der Deister und Weser Zeitung in Hameln. Wahre Verbrechen, die Schlagzeilen machten. Präsentiert von Verlegerin Julia Niemeyer und Kriminalreporter Ulrich Behmann.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch und Sie herzlich zu einer neuen Folge von Code 107 True Crime Weser Bergland. Mein Name ist Julia Niemeyer. Ich sitze hier im Studio mit Ulrich Behmann, dem Chefreporter der DWZ. Und
hallo.
Ja, hallo Uli. Wir sprechen heute über ein Verbrechen, was sich Anfang der 90er Jahre in Hameln ereignet hat und haben gerade schon im Vorgespräch sehr lange gebraucht, also unverhältnismäßig oder für uns ungewohnt lange gebraucht, um das überhaupt erstmal in eine vernünftige Reihenfolge zu bringen. Woran hat das gelegen, Uli?
Ja, es gibt so viele, viele Wirrungen in diesem Fall, so viele Wendungen. Man steigt am Anfang gar nicht durch. Es ist so, dass der Fall ganz schnell gelöst schien. Schon nach ein paar Tagen wurde der Täter präsentiert und der Täter hatte auch tatsächlich etwas am Tatort zurückgelassen. Aber diesen Fall, es geht um einen Doppelmord in Hameln, kann man eigentlich nur chronologisch erzählen, weil es gibt ganz verschiedene Ansichten, ganz verschiedene Draufsichten und es gibt verschiedene Aussagen, die von ein und derselben Person gemacht worden sind.
Genau, und ganz zum Schluss gab es dann noch einen Dreh, aber das wollen wir jetzt noch nicht verraten, genau. Wo alles dann sozusagen nochmal einen neuen Aspekt obendrauf bekommen haben. Also jedenfalls, wie gesagt, man kann eigentlich das nur versuchen, die Geschichte einfach mal vom Anfang zu erzählen. Und der Anfang dieser Geschichte ist in der Fischbecker Straße anzusiedeln.
Genau, da ist ein großer Wohnblock und in diesem Wohnblock wohnen unter anderem zwei Männer. Und diese Männer verschwinden kurz nacheinander spurlos. Der eine ist älter, der ist 72 Jahre alt, das ist der Erste, der verschwindet. Und dann verschwindet sein Nachbar, also das ist eine Kellerwohnung, geht ein Eingang nach rechts und nach links. Und der andere, der Jüngere, also der 41-Jährige, der verschwindet dann auch. Und die sind wochenlang verschwunden, spurlos. Ja, die Spuren verlieren sich da im Nichts, man weiß überhaupt nicht, wo die sind. Und dann kommt etwas, was die Bewohner, die anderen Bewohner nervt. Es stinkt.
Genau. Ich sag mal, das verheißt schon mal nichts Gutes, wenn man weiß, dass es um ein Kapitalverbrechen geht.
Ja. Genau. Und das war der 15. Dezember 1993. Da rufen Nachbarn die Polizei. Es riecht tatsächlich im Treppenhaus nach Verwesung. Ein süßlicher, unangenehmer Geruch. Ich habe den immer noch in der Nase, weil ich war damals vor Ort und als ich so die Kellertreppe runterguckte, da schlug mir dieser Geruch entgegen und es war schon heftig.
Genau, und die Ermittler bzw. die Polizisten, die dann vor Ort gewesen sind, haben aber wahrscheinlich eine Weile nach der Quelle dieses Geruchs suchen müssen, denn die beiden Toten waren tatsächlich verhältnismäßig gut versteckt in der Wohnung.
Ja, also es ist ja erstmal nur eine Wohnung geöffnet worden, das war die Wohnung des Älteren und in dieser Wohnung, da hat es extrem gerochen, da kam dieser Geruch auch her. Aber in der Wohnung lag erstmal keine Leiche. Also man musste erstmal gucken, wo kommt das her. Und dann hat man den Bettkasten einer französischen Liege hochgeklappt, geöffnet. Und in diesem Bettkasten hat man dann einen grausigen Fund gemacht.
Ja, da hat man dann nicht nur eine Leiche, also nicht nur die Leiche des Bewohners dieser Wohnung gefunden, sondern auch noch eine zweite Leiche, von der sie am Anfang wahrscheinlich noch nicht gleich klar war, um wen es sich handelt. Aber den Verdacht dürfte schon nahegelegen haben, weil ja zwei Personen fehlten.
Genau, also es waren zwei männliche Leichen, das konnte man sehen. Aber die waren so stark schon verwest, dass man nicht erkennen konnte, ist es der Ältere, also der, dem die Wohnung gehört, und ist das die andere Leiche halt von dem Nachbarn, das konnte man nicht mehr sehen.
Du bist ja schon häufiger sehr kurz, sage ich mal, nach solchen Funden in Wohnungen gewesen. Also du weißt ja auch, was dann als nächstes passiert. Also nun sind Polizisten in der Wohnung, was machen die dann?
Die sichern zunächst erstmal Spuren. Da kommt die Kriminaltechnik, die macht vor allen Dingen sich auf die Suche nach Fingerabdrücken. Damals war das so mit DNA-Spuren noch nicht so, wie es heute war. Man hat sich auf Fingerabdrücke vor allen Dingen konzentriert. Und nach dieser Spurensuche, da hat man auch einen Fingerabdruck gefunden, der war vielversprechend, wurden dann die Leichen abtransportiert. Das hat dann der Bestatter gemacht. Der ist zum Institut für Rechtsmedizin nach Hannover gefahren, wo dann der Rechtsmediziner Dr. Günther gewartet hat auf diese Leichen und der hat sich das angeschaut. Das ist der stellvertretende Leiter des Instituts gewesen damals.
Mhm. Du hattest ja auch gerade schon gesagt, also es gab einen Fingerabdruck, der vielversprechend war und ganz zu Anfang hast du auch so in einem Nebensatz gesagt, ne, der Mord oder die Morde sind es ja, schienen anfangs ganz schnell aufgeklärt zu sein.
Genau, also am 15. Dezember hat man ja die Leichen gefunden und am 18. Dezember war man sicher, den Täter gefunden zu haben.
Also 3 Tage später.
Das 3 Tage ist wirklich,
da kann man sich denken, dass es da irgendwo, ja, da muss ein glücklicher Zufall in Anführungsstrichen.
Ja, also die Polizeibeamten hatten sich richtig reingekniet und ich weiß noch, dass der Polizeidirektor Gröling damals gesagt hat, wir haben in diesen 3 Tagen über 1000 Überstunden gemacht, um diesen Fall schnell aufzuklären. Und es schien ja auch so, dass es relativ einfach war. Denn es gab diesen besagten Fingerabdruck. Und dieser Fingerabdruck gehörte zu einem Asylbewerber aus Syrien. Mhm. Ein junger Mann, 20 Jahre alt, der hatte diesen Fingerabdruck dort in der Wohnung hinterlassen.
Dazu muss man dann wissen, dass sozusagen, wenn Menschen nach Deutschland kommen und hier Asyl beantragen, dann werden eben standardmäßig Fingerabdrücke genommen. Das bedeutet nicht, dass die vorher schon in irgendeiner Form straffällig geworden sind. Muss man ja heute immer dazu sagen. Nein, sondern das ist Standardprozedere, dass eben Fingerabdrücke genommen werden, um den Menschen wahrscheinlich auch einfach identifizierbar dann zu machen.
Genau.
Und das hat zu, also da gab es dann diesen berühmten Treffer.
Ja? Genau, Volltreffer sozusagen, ja. Großes Aufatmen, mhm. Ein Doppelmord, das kommt hier nicht häufig vor.
Nee, und nach 3 Tagen aufklären wahrscheinlich auch nicht.
Eben, mhm. Ja. Und den Mann hat man dann in Bad Münder damals aufgespürt. Man hat ihn festgenommen vorläufig und mit zur Wache genommen. Und man hat ihn befragt.
Und da hat der gute Mann leider einen schlimmen Fehler gemacht.
Genau, er hat nämlich gesagt, dass er weder in der Wohnung war, noch dass er diesen Wohnungsmieter überhaupt kennt.
Ja, und da war ja nun aber das Problem, man hatte ja den Fingerabdruck in der Wohnung gefunden.
Genau.
Das wirkt dann natürlich nicht besonders überzeugend, wenn man sagt, ich war da noch nie und ich kenne den auch gar nicht. Ja. Und wie ging es dann weiter? Also so hört sich ja erstmal an, dass man sagt, okay, Deckel drauf, dann war es das, dann steht ja eigentlich einem erfolgreichen Prozess samt Verurteilung nichts mehr im Weg.
Ja, die Polizei war hier nicht so schnell bei der Sache und hat gesagt, so jetzt haben wir einen Deckel drauf, sondern sie hat noch Umfeldermittlungen gemacht. Der ältere Herr, ein 72-Jähriger, war mit einer 22 Jahre alten Polin liiert. Die hatte er in Bad Pyrmont bei einer Tanzveranstaltung kennengelernt und er wollte sie heiraten. Er hatte auch schon die Ringe gekauft, das Aufgebot sollte bestellt werden, aber leider fehlte die Geburtsurkunde der 22-jährigen Agnieszka, so hieß sie mit Vornamen. Und ja, dann hat man natürlich diese Frau auch aufgesucht. Man wollte wissen, wie kommt es jetzt zu dieser Beziehung zwischen diesem älteren Mann und dem Syrer, diesem 20-Jährigen, was kann sie dazu sagen? Und man hat dann aber auch festgestellt, dass auch die Frau mit dem Syrer in irgendeiner Art und Weise bekannt war. Und es hat sich herausgestellt, dass wahrscheinlich dieser Syrer mit der Polin zusammen diesen Mord oder diese Morde begangen haben könnte.
Okay, also ganz neue Mitspielerin dann plötzlich
genau.
Aufgetaucht.
Also Prinzip. Betonung liegt auf könnte.
Ja, ja, genau.
Ja, dann hat man weiter gebohrt und sie hat auch diesen Syrer belastet. Sie hat gesagt, der war's. Aber der hatte noch 2 Komplizen. Und da war auch so ein orangefarbenes Auto.
Ja,
dem waren sie unterwegs.
Alles, das hat alles sie ausgesagt.
Hat alles Agnieszka erzählt.
Ja.
Und sie hat auch eine sehr gute Beschreibung der fehlenden beiden Personen, der Männer, gegeben. Da konnte die Polizei auch ein Phantombild machen oder Phantombilder machen von diesen Leuten. Wir haben das auch in der Deister und Weser Zeitung veröffentlicht.
Ja, finstere Gestalten kann
finstere
ich nur sagen.
Gestalten.
Ja. Den traut man, würde man sofort zutrauen.
Ja.
So ein Rentner ermorden.
Und das waren eben die Komplizen oder das sollen die Komplizen von dem jungen Syrer gewesen sein.
Mhm.
Da hat die Polizei nach der Veröffentlichung der Zeitung sich gewundert, dass irgendwie so gar keiner irgendwie anruft und sagt, ja, habe ich schon mal gesehen oder der ist da ein- und ausgegangen oder irgendwas. Also irgendwas stimmte an der ganzen Geschichte nicht.
Mhm. Gut, also kamen dann so die ersten Zweifel auf, dass da vielleicht irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist.
Genau.
Ja. Und wie ist man dann Also wie hat sich dann, sage ich mal, der neue Verdacht irgendwie erhärtet? Also welche Indizien gab es, die dann dazu geführt haben, dass man gesagt hat, nee, also mit dem Syrer, das kann hier nicht stimmen?
Also sie hat dann offensichtlich einräumen müssen, dass die beiden Personen, die sie beschrieben hat und die Komplizen des Syrers sein sollten, frei erfunden sind. Mhm. Die gab es gar nicht. Also kein Wunder, dass die auch keiner gesehen hatte, weil das waren frei erfundene Personen. Und man ist sehr schnell dahinter gekommen, dass dieser syrische Staatsbürger, der ja schon in Untersuchungshaft saß, gar nichts mit der Sache zu tun hat, dass der nur von ihr beschuldigt worden ist.
Ja, und man hatte diesen Fingerabdruck, ne?
Ja, das war eben das Verrückte. Also er hatte gelogen, hinterher hat er erzählt, er hatte große Angst, dass er in Deutschland ins Gefängnis kommt und dann nie wieder rauskommt. Er so als Ausländer und Asylbewerber, und nachher glaubt man ihm nicht. Und deshalb hat er vorsichtshalber gesagt, er kennt die nicht und er war auch nie da.
Und tatsächlich war er da, aber wir verraten jetzt noch nicht, ne, wie, was, wo?
Naja, es hat an einem Gegenstand seinen Fingerabdruck gegeben. Und es hat sich dann im Laufe der Ermittlungen herausgestellt, dass es Agnieszka war, die ihren Bekannten, also den Syrer, gebeten hatte, doch mal mit in diese Wohnung zu kommen, um so ein paar Sachen daraus zu holen. Und die Polizei ist dann hinterher auch zu dem Schluss gekommen, dass sie das möglicherweise gezielt gemacht hat, damit er dort Fingerabdrücke hinterlässt. Weil die Gegenstände, die dort aus der Wohnung geholt worden sind, nicht an einem Tag, sondern an mehreren Tagen war sie dort, obwohl die Leichen da schon in der Wohnung lagen, diese Gegenstände hätte sie auch alleine tragen können. Also es waren keine großen Sachen, wo man jetzt zwei Mann braucht.
Ja, gut, und da spätestens da wird man sicher als Ermittler gesagt haben, was hat die Frau damit zu tun, ne? Wenn da
sie hatte irgendwas wahrscheinlich damit zu tun, also musste ja irgendwas zu verbergen haben, weil warum erfindet sie zwei Täter und warum belastet sie einen Freund oder einen Bekannten? Das war die große Frage. Und warum war sie möglicherweise sogar darauf bedacht, eine falsche Spur zu legen? Wir wissen das nicht ganz genau, ob es Absicht war oder ein Zufall, aber es gibt Ermittler, die davon ausgegangen sind, dass sie das absichtlich gemacht hat, um eine falsche Spur zu legen, weil sie sich dachte, von dem gibt es die Fingerabdrücke, der hinterlässt die in der Wohnung, also wird der Täter dann hinterher auch werden.
Ja. Das heißt, sie war also zunächst Zeugin und ist dann im Prinzip selbst zur Verdächtigen und schließlich auch zur Beschuldigten geworden.
So kann man das sagen, ja.
Richtig. Mhm. Und dann hat die Agnieszka im Prinzip das, was sie mit dem Syrer versucht hat zu machen, die falsche Anschuldigung, das hat sie quasi gleich noch einmal wiederholt, diesen Trick.
Ja, mit der gleichen Chuzpe ist sie nochmal dabei gegangen und hat gesagt, ich habe einen Freund, der ist Türke, der ist auch relativ jung gewesen damals, 22 meine ich, und dieser junge Mann, der sollte es nun gewesen sein.
Genau, da hat sie ja auch eine kleine Geschichte dazu erzählt, nämlich, ne, dass sie an dem Abend in der Wohnung des Rentners sich aufgehalten hat und sie wollte die Wohnung wohl verlassen, um zu ihrem Freund zu kommen, dem besagten türkischen Mitbürger, und der Rentner, der ja vorgehabt hat, sie zu heiraten, 50 Jahre älter, der hat angeblich dann versucht, sie daran zu hindern, die Wohnung zu verlassen. Das war, glaube ich, die Geschichte, die sie dann als, ich sag mal so, als Vorgeschichte, ne, zu der Tat dann erzählt hat.
Genau, sie hat erzählt, der Rentner sei eifersüchtig gewesen, dass sie nun zu dem jüngeren Mann gehen wollte. Also er wollte sie ja heiraten. Und er soll gesagt haben, wie oft soll der dich noch schlagen, warum gehst du zu dem hin? Mhm. Diese Geschichte hat sie ausgemalt und hat erzählt, dass das eben der Grund war dafür, dass der türkische Freund von ihr dann ausgerastet ist und hat ihn umgebracht.
Genau, also der ist dann zu der Wohnung gekommen, nach ihrer Aussage, und dann ist es sozusagen zu dieser Tat gekommen. Also
sei es zum Streit gekommen und da seid ihr dann ums Leben gekommen.
Ja, okay. So, da haben wir dann im Prinzip die zweite Version gehabt. Also erst war es der Syrer, dann war es der türkische Freund.
Und das war ja das Mordopfer 1.
Richtig, ja. Also, wir haben erzählt von einem Doppelmord, ne? Bis jetzt, genau.
Genau, ihr älterer Freund sozusagen, der sie heiraten wollte und wo sie auch willens war, ihn zu heiraten, obwohl 50 Jahre dazwischen lagen, also vom Alter. Da ist man davon ausgegangen, dass das glaubwürdig sein könnte, weil die Polin hatte Asyl beantragt in Deutschland. Und ja, das wäre eine Möglichkeit für sie gewesen, diesen älteren Mann zu heiraten und dann in Deutschland irgendwann die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, also hier bleiben zu können, ohne Asyl, Asylverfahren dann durchlaufen zu müssen. Sie hat auch diesen Asylantrag dann irgendwann wieder zurückgenommen. Also der Plan war mutmaßlich tatsächlich, ich heirate diesen Rentner und egal, was mit dem dann passiert oder auch nicht, vielleicht haben sie sich ja auch geliebt, wir wissen es nicht, ich bekomme dann irgendwie die deutsche Staatsbürgerschaft. Das könnte das Motiv gewesen sein zwischen diesem ungleichen Paar.
Für den ersten Mord. Aber wir haben jetzt schon gehört, Mord. Da in dem Bettkasten lagen ja zwei Tote.
Genau. Ja. Nun soll die Polin und der Türke, also ihr türkischer Freund, in dieser Wohnung, in der dieser getötete Rentner dann lag, noch die Nacht verbracht haben, gemeinsam. Wahrscheinlich hat man den Toten da in den Bettkasten gelegt und dann auf dem Bett auch geschlafen. Und am nächsten Tag soll der 42-jährige Nachbar gekommen sein und gesagt haben, wo ist denn mein Kumpel hier, der Nachbar? Und natürlich haben da ja ganz andere Menschen aufgemacht. Also die Polin, die kannte er möglicherweise, weil die hielt sich da ja öfter auf. Aber statt seines Kumpels öffnete da plötzlich auch ein türkischer Mensch, den er wohl noch nicht gesehen hatte. Und dann hat er gefragt oder soll er gefragt haben, wo ist er denn? Und dann wusste man nicht, was man jetzt sagen sollte. Und dann hat man irgendwann, als er gedroht haben soll, ich rufe die Polizei, gesagt, nee, komm mal rein, wir erklären dir das alles. Mit dem Vorsatz, den auch um die Ecke zu bringen.
Ja, und also zumindest schlussendlich war er dann auch tot. Wie auch immer es dann tatsächlich dazu gekommen ist, aber er auf jeden Fall hatte man plötzlich eine zweite Leiche.
Genau, also das ist die Version, das müssen wir hier immer sagen, von der Agnieszka.
Nur die auch vor Gericht aber so ausgesagt
wurde. Die auch so ausgesagt wurde, aber man muss auch sagen, die Agnieszka hat 5 verschiedene Tathergänge geschildert. Und sie war am Ende dann auch für das Gericht nicht mehr wirklich glaubwürdig.
Ja. Das hört man ja häufiger, ne? Wenn es so um Aussagen geht. Ich meine, klar, man kann sich vorstellen, jemand, der also in so einer Situation sich befindet und vielleicht nicht die Wahrheit sagen will, denn die Wahrheit verändert sich ja nicht, also die bleibt ja so, wie sie ist. Wenn man aber die eben nun mal nicht erzählen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann entstehen natürlich auch unterschiedliche Varianten, weil man sich vielleicht auch in so einer Stresssituation gar nicht mehr genau daran erinnern kann, was hat man eigentlich gesagt. Ne? Man sieht das ja auch häufiger mal in Krimis oder hört es auch, ne? Dass dann sich die Verdächtigen in Widersprüche verwickeln und dass eben auch Befragungen wiederholt werden und nochmal wiederholt werden und nochmal wiederholt werden, um unter Umständen genau diese Ungenauigkeiten und diese Widersprüche dann halt auch im Prinzip zu provozieren. Ne?
Genau, ja. Profis machen das nicht. Also die haben sich vorher schon ganz genau zurechtgelegt, was sie sagen. Oder Anwälte, gute Strafverteidiger würden sagen, die sagen gar nichts. Ja, genau. Dann kann man sich auch nicht in Widersprüche verwickeln.
Ja.
Hier hat sie jetzt mit der Version 1, der Syrer war es, schon mal eine Lügengeschichte, bei der sie ertappt wurde, erzählt. Dann hat sie diese Geschichte mit dem türkischen Freund erzählt. Und das hat man ihr auch abgenommen. Also man ist davon ausgegangen, dass der junge Mann gemeinsam mit ihr zunächst den Rentner, warum auch immer, da lässt sich ja so ein Eifersuchtsmotiv, Streit, irgendwie sowas konstruieren, das klang jetzt nicht unglaubwürdig, getötet hat. Da spielen auch ganz illustre Tatwerkzeuge eine Rolle. Also der ältere Mann soll, wenn ich mich richtig erinnere, mit einem Schuster Dreifuß getötet worden sein, unter anderem erschlagen worden sein. Bei dem Jüngeren spielt auch sage ich, denn da kommen wir noch drauf, auch ein Klappanker eine Rolle. Es gibt aber auch noch eine Eisenstange, die da eine Rolle spielen soll. Und kommen wir aber noch zu. Und dann hat man diese beiden Leichen eben in diesen Bettkasten verfrachtet. So soll es gewesen sein, so hat sie es gesagt. Und dann hat man sich auch in dieser Wohnung noch längere Zeit aufgehalten.
Ja.
Von der Agnieszka ist bekannt, das kann man nachweisen, weil die Sachen bei ihr gefunden wurden, dass sie bestimmte Dinge, so Unterhaltungselektronik, Plattenspieler, Stereoanlage, Fernseher aus dieser Wohnung rausgeholt hat, nach und nach.
Unter anderem ja auch mit dem Syrer gemeinsam, der dann da seinen Fingerabdruck quasi hinterlassen hat.
Ja. Und es gibt noch eine Sache, die hat mich damals schon so verstört. Sie soll dann diese Wohnung, in der ja die zwei Leichen im Bettkasten der französischen Liegelagen gesäubert haben, weil sie Besuch aus Polen bekamen, von ihren Verwandten. Hm. Ja, da hat man dann sicherlich vielleicht auch auf dem Bett gesessen, wo unten die Leichen saßen oder ein Stück Kuchen gegessen und einen Kaffee getrunken. Nichts ahnend, dass in dieser Wohnung zwei Morde verübt wurden und dass in dieser Wohnung zwei Leichen liegen.
Ja, genau. Und sie stand ja aber nun nicht alleine vor Gericht für diesen Mord, sondern es ging ja um den türkischen Freund, den sie ja sehr schwer belastet hat. Sie hat ja gesagt, sie war es nicht, ne? Sondern er ist das gewesen. Er hat das bestritten und er hatte tatsächlich auch, das ist auch in der Berichterstattung, wird auch betont, einen sehr bekannten Rechtsanwalt, Verteidiger.
Ja, Professor Dr. Stern, also praktiziert heute noch, ist sehr bekannt in der Szene, also soll ein sehr, sehr guter Anwalt sein. Den hatte der türkische Staatsbürger und der Anwalt hat immer gesagt, mein Mandant ist unschuldig und der türkische Staatsbürger hat auch immer abgestritten, irgendetwas mit diesen Morden zu tun zu haben. Mhm. Also sie hat ihn belastet, bis zuletzt, bis zur Urteilsverkündung hat sie ihn belastet. Aber er hat immer gesagt, ich war da gar nicht, ich habe das gar nicht gemacht.
Ja.
Und es war ja jetzt nicht klar, also es gab ja nur diese Hauptbelastung Zeugin Agnieszka, die selber Dreck am Stecken hatte, also die selber an diesen Morden mitgewirkt haben soll. Aber welcher von diesen Männern, die Erfundenen waren es auf jeden Fall nicht, der Syrer war es nicht, war es nun der Türke oder war es nicht? Das ließ sich so einfach nicht feststellen. Und
genau, ist ja auch ein ganz interessanter Kniff. Also ich habe das tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich die Berichte gelesen habe das erste Mal, ist mir das gar nicht aufgefallen. Also die Geschichte ist ja so, es gab, also zunächst wurde der Rentner getötet und danach sein Nachbar, der mehr oder weniger durch Zufall da reingestolpert ist und eigentlich, also ja, eigentlich wirklich nur zur falschen Zeit am falschen Ort war, wie man so schön sagt. Tatsächlich ist der Prozess ja dann eigentlich genau umgekehrt gelaufen. Ne? Man hat, ja, also erzähl du ruhig.
Ja, es gab was ganz Verrücktes. Also wie gesagt, der türkische Angeklagte hat immer gesagt, er war es nicht. Mhm. Die polnische Angeklagte hat ihn immer belastet. Man konnte ihm letztendlich das nicht mit der für eine Verurteilung sicheren Wahrscheinlichkeit nachweisen. Er ist dann tatsächlich freigesprochen worden. Er war aber fast ein Jahr unter Mordverdacht. Er hat auch 3 Monate in Untersuchungshaft gesessen. Das muss für einen unschuldigen Menschen qualvoll und furchtbar sein. Vor allen Dingen, bei dem Syrer war es nicht anders. Vor allen Dingen, weil man ja nie weiß, wie es ausgeht. Also es kann ja durchaus sein, dass man zu lebenslanger Haft verurteilt wird für ein Delikt, für ein Verbrechen, das man gar nicht begangen hat.
Ich fand es heute nur ganz, also ich wollte auf was anderes hinaus, nämlich darauf, dass, also ne, so wie es sich für uns darstellt, war halt der Rentner sozusagen die Hauptfigur, also ne, in diesem Mordfall. Vor Gericht war er es aber tatsächlich nicht.
Vor Gericht nicht. Das ist auch etwas, was mich bis heute ratlos zurücklässt. Ich kann es so ein bisschen mir erklären, wie das damals gelaufen sein muss in den Köpfen der Juristen. Ja,
also bevor es überhaupt zum Prozess kam, ne?
Sondern da war es ja klar. Man hatte eine Polin und man hatte einen Türken und beide haben das gemeinschaftlich begangen.
Ja.
Aber im Laufe des Prozesses ist das eben herausgekommen, was Professor Stern prophezeit hatte. Es gibt nicht genug Beweise, dass die gegen meinen Mandanten sprechen. Mein Mandant ist unschuldig, weil der hat es nicht gemacht. Und deshalb ist er auch freigesprochen worden, aus Mangel an Beweisen.
Aber der Prozess ging, in dem Prozess ging es ja dann gar nicht mehr um den Rentner.
Das war das Problem. Es ging nicht um den Rentner. Man konnte der Agnieszka letztendlich nur nachweisen, dass sie, das ist so ein bisschen merkwürdig, zumindest hat der Vorsitzende Richter das so aber dann festgestellt, dass sie mit einer Eisenstange auf den Kopf des Jüngeren geschlagen hat, also auf den, der gekommen sein soll, um seinen älteren Kumpel zu besuchen und ihn sehr schwer verletzt hat.
Ja.
Wer dann letztendlich die tödlichen Stiche in den Brustkorb gesetzt hat, also bei dem Jüngeren, das bleibt ungeklärt. Das muss der Täter gewesen sein, von dem wir keinen Namen haben und wo es gar keinen Verdacht gibt auf eine bestimmte Person. Der türkische Staatsbürger soll es nicht gewesen sein.
Genau, und der Mord an dem Rentner hat im Prozess eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt.
Nein,
den hat man eigentlich, sage ich jetzt mal salopp, hinten runterfallen lassen, hat gesagt, okay, da kriegen wir sowieso, also kriegen wir nicht genug zusammen, wir lassen den einfach weg und konzentrieren uns auf den Mord an dem Nachbarn, für den man denn zumindest diese Mittäterschaft meinte, ne, wasserdicht irgendwo. Ja,
die Agnieszka ist wegen Mordes verurteilt worden.
An dem Nachbarn.
An dem Nachbarn, weil da konnte man was nachweisen. Mhm. Es spielt jetzt für die Verurteilung keine Rolle, ob jemand Mittäter ist oder also ob man die Stange in der Hand hat, mit dem man jemanden tötet oder ob man einfach nur dabei steht und sagt, so hauen tot. Ja. Das ist dann gemeinschaftlicher Mord und deshalb hat man sie auch wegen Mordes verurteilt, aber nur zu 10 Jahren Haft. Mhm. Und auf Mord steht ja bekanntlich lebenslange Haft.
Richtig. Und den Mord an dem Rentner, der ist überhaupt
konnte man
nicht,
ihr nicht nachweisen.
Nee, ihr nicht und auch sonst niemandem. Und
dem unbekannten Dritten konnte man es auch nicht nachweisen, weil den gibt's ja nicht.
Richtig.
Und so ist letztendlich der Mord an dem Rentner bis heute ungesühnt. Und eigentlich müsste man sagen, ist das ein Cold Case, ein unaufgeklärter Mordfall.
Ja.
Wahrscheinlich gibt es den in den Cold Case Akten gar nicht. Aber es ist definitiv so, da ist niemand für verurteilt worden, da gibt es keinen Tatverdächtigen, zumindest nicht einen Tatverdächtigen, der es auch gewesen sein könnte, nur einen Beschuldigten von einer Mittäterin. Und die Einzige, die wahrscheinlich weiß, wer den Rentner umgebracht hat, also den Mann, den sie heiraten wollte, ist Agnieszka. Aber die hat geschwiegen und hat immer wieder andere eben belastet, aber den wahren Täter nicht genannt.
Und man vermutet ja eben auch, dass es auch für den Mord an dem Nachbarn, also dass sie das auch nicht alleine gewesen ist, ne, sondern dass es dort auch einen zweiten Täter gegeben hat.
Ja.
Sie hat ja, wie gesagt, zu Anfang gesagt, das war der syrische Bekannte. Dann, als klar war, der war es nicht, hat sie gesagt, okay, es war der türkische Bekannte. Und tatsächlich ist es nicht so, dass man am Ende gesagt hat, nee, da war gar kein Bekannter, sondern es muss wohl jemand dabei gewesen sein, der aber nie ermittelt werden konnte. Sie hat ihn nicht genannt, den Namen. Also sie hat keinen dritten Namen dann noch ins Spiel gebracht, sondern sie hat dann bis zum Schluss darauf ja bestanden, dass es ihr türkischer Bekannter gewesen ist. Ne?
Genau. Ja. Und das ist eine ganz mysteriöse Geschichte. Die Frage ist, warum hat sie immer andere Männer belastet? Wen wollte sie decken? Und vor allen Dingen, warum? Was war das Motiv? Also sie hat ja selber eingeräumt, dass sie beteiligt war. Deshalb ist sie auch verurteilt worden. Ich habe gesagt, 10 Jahre, das ist wenig vergleichsweise, weil auf Mord steht lebenslange Haft. Das lag an der Aussage der Gerichtspsychiaterin, also der Gutachterin, die gesagt hat, das ist eine Frau, eine depressive Persönlichkeit mit Minderwertigkeitskomplexen, mit Problemen. Und das, was wir als so kaltblütig empfinden, das ist eigentlich eine gewisse Naivität. Ob das jetzt so stimmt, sei mal dahingestellt. Aber das Gericht musste jetzt auf diese Aussage der Psychiaterin reagieren. Sie hat gesagt, die Agnieszka ist vermindert schuldfähig gewesen zum Zeitpunkt der Taten. Und wenn man vermindert schuldfähig ist, kann man ja auch nicht volle Schuld bekommen. Nee. Also muss das Strafmaß gemindert werden. Und deshalb gab es hier nicht lebenslange Haft, sondern 10 Jahre. Und sie hat das anfangs, also dieses Urteil auch, teilnahmslos aufgenommen. Da war man auch erstaunt, dass sie das so ohne große Gefühlsregung aufnimmt. Aber dann, als sie abgeführt wurde, also in Handschellen, da ist sie dann zusammengebrochen und hat sich in die Arme ihrer Anwältin begeben und da geweint.
Wie gesagt, man weiß ja nun auch überhaupt nicht. Also ist ja auch wieder so ein Fall, wir hatten ja schon häufiger solche Fälle, der also ein bisschen unbefriedigend ist. Ne? Das ist halt ein bisschen unbefriedigend, das hört sich vielleicht zu salopp an, aber wo man so sagt, da ist ja maximal die Hälfte irgendwie eigentlich der Wahrheit ans Licht gekommen. Ne? Also man vermutet, es gibt noch einen anderen Täter, man weiß eigentlich gar nicht wirklich, unter welchen Umständen ist das passiert. Ne? Ich habe mir auch die ganze Zeit die Frage gestellt, welches Motiv hat sie denn nun tatsächlich gehabt haben, diesen Nachbarn einfach umzubringen? Ne? Klar, der war zur falschen Zeit am falschen Ort, aber dass sie nun die Eisenstange nimmt und ihm also auf den Kopf kloppt, es erscheint einem alles irgendwo so ein bisschen merkwürdig. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, da fehlt doch irgendwo ein nicht unerheblicher Teil der Geschichte. Und das wird ihr ja wahrscheinlich, sie wird ja unter einem enormen Druck gestanden haben. Vor allen Dingen, wenn sie tatsächlich vielleicht auch Dinge für sich behalten musste.
Ja, möglicherweise.
Richtig.
Aber das Nachtatverhalten, also diese diese Kaltschnäuzigkeit richtig zu haben, wieder in die Wohnung zu gehen und das mehrfach, sogar noch irgendwen mitzunehmen, zu wissen, da liegen zwei Leichen. Ich bin daran beteiligt, dass die tot sind.
Ja.
Ich kenne dieses Geheimnis und ich nehme einfach jetzt einen Freund mit und sag, du, da ist so eine Sterranlage, trag die mal raus.
Um dem hinterher den Mord anzuhängen, also wo man das ja auch weiß, man zerstört damit ein Leben, ne?
Ja,
also,
ne? Aber ich sag mal, ich wäre, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre an einem Tatort und würde da ungesehen wegkommen, würde ich aber wirklich nie wieder hingehen und riskieren, dass mich dann einer sieht und komische Fragen stellt. Also die Frau geht da mehrfach ein und aus und das ist ja ein Wohnblock. Also klar, da ist eine gewisse Anonymität, aber es kann ja doch immer sein, da kommt der Hausmeister vorbei und sagt hier, wo ist denn ihr Freund hier? Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen und muss sich eine Geschichte einfallen lassen. Die Leute prägen sich einen ein und können einen beschreiben. Also ich würde das nicht machen. Sie hat es getan.
Ist so eine, genau, es ist also so eine finde ich, schräge Mischung. Auf der einen Seite sehr planvoll und durchaus clever, ne, nach dem Motto, ich lade hier jetzt einen, der soll mir die Sachen tragen, damit ich da quasi eine falsche Fährte mitlegen kann. Und auf der anderen Seite dann dieses, ja, wie du sagst, da wird man da gesehen und man wird ja auch ganz klar gesehen nach dem Zeitpunkt des Todes des Rentners. Also spätestens, wenn so eine Leiche auftaucht, dass dann mal jemand sagt, die ist da die ganze Zeit noch rein und raus gelaufen. Dass das Fragen verursacht, das hätte man ja wissen können, ne, wenn man intelligent ist. Also es wirkte, auf mich wirkte es alles lückenhaft.
Wie gesagt, wir haben es ja am Anfang festgehalten, nach 3 Tagen präsentiert man den Täter. Man ist große Hoffnung, dass man den Fall schnell gelöst hat. Dann zerplatzt das wie eine Seifenblase und man merkt, man ist da auf einer falschen Spur.
Richtig.
Dann wird man auch noch geleimt. Von einer Frau, die einem erst nochmal Täter präsentiert, die es gar nicht gibt und dann nochmal Täter belastet, den es gibt, aber der es nicht gewesen sein soll oder nicht gewesen ist, zumindest nach Feststellung des Gerichts. Und dann kann man letztendlich weder das Motiv klären, man kann gar nichts eigentlich erklären. Warum ist diese Frau vor den Morden nochmal wieder in Polen gewesen, also in dem Land, aus dem sie ja angeblich aus politischen Gründen geflüchtet ist. Warum? Ja. Was hat sie da zu suchen gehabt? Nun gibt es eine Recherche der Polizei, das hatte ich, glaube ich, erwähnt, der Rentner und sie wollen ja heiraten, sie sind zum Standesamt gegangen und da fehlte die Geburtsurkunde der Frau. Also es ist jetzt nicht, wäre nicht verwunderlich, wenn sie tatsächlich in ihr Heimatland zurückgekehrt ist, um diese Geburtsurkunde zu holen. Ist natürlich auch ein Risiko. Also das wäre eine Möglichkeit. Es wäre aber auch eine Möglichkeit, dass sie dort Menschen getroffen hat, die vielleicht Druck auf sie ausgeübt haben oder Druck auf die Familie, auf die Verwandten ausgeübt haben, sodass sie gezwungen war, eine falsche Fährte zu legen, eine Geschichte zu erfinden, weil irgendwas muss man ja sagen, um zu vermeiden, dass man sagt, der und der war's. Ja, also entweder hat sie jemanden gedeckt, weil sie das so wollte, weil sie den schützen wollte, weil sie den geliebt hat und sagt, den decke ich, da lasse ich nichts drauf kommen, beschuldige lieber andere und es ist mir auch völlig egal, ob der Syrer da lebenslänglich im Knast ist oder der Türke dann, das muss man ja auch sich vorstellen, das ist eine 22 Jahre alte Frau mit etwa gleichaltrigen Menschen aus Syrien oder der Türkei und sie muss das ja verstehen, dass wenn sie da einen hinhängt, was der leidet.
Ja.
Ja, und sie macht das aber, ohne mit der Wimper zu zucken, tut sie das und erfindet diese Geschichten. Nach dieser Verurteilung, die für alle ja recht unbefriedigend war, also
ja, vor allem, weil ja wirklich nur ein Mord überhaupt angeklagt war. Also der andere ist, der Rentner selbst ist tot, aber irgendwie, richtig, spielt keine Rolle mehr.
Ja, also man hatte ja nichts.
Genau.
Ich habe damals mit der zuständigen Staatsanwältin gesprochen, die gesagt hat, ich kann der Kriminalpolizei gar keinen Ermittlungsauftrag erteilen, weil wir haben gar keinen Anhaltspunkt auf irgendwen. Also diesen Mr. X, vielleicht war es auch eine Frau, aber möglicherweise war es eben doch ein Mann, weil die Agnieszka war sehr zierlich und man hat ihr von ihrer Statur her nicht zugetraut, dass sie 2 Männer in Schlafsäcke packt. Und die dann in einen Bettkasten schleppt, also dass sie das alleine schafft. Sie hat ja auch nicht abgestritten, dass sie einen Mittäter hatte.
Nee.
Sie hat nur immer die Falschen genannt.
Genau.
Und Nach diesem Prozess war eigentlich klar, es gibt den dritten Mann, sage ich mal, den dritten Täter,
ja,
oder den eigentlichen Täter.
Ja.
Und diesem Täter ist ein perfekter Doppelmord gelungen.
Richtig.
Das war eine furchtbare Erkenntnis eigentlich für die Ermittler. Sie konnten den Täter nicht finden und sie konnten auch keinen Verdächtigen finden, an dem sie sich vielleicht die Zähne ausbeißen konnten. Es gab ihn einfach nicht. Das war der Unsichtbare im Bunde mit ihr. Und ja, sie ist, ich nenne das jetzt nicht Beihilfe, aber sie ist als Mittäterin verurteilt worden. Aber auch ja aufgrund dieses psychiatrischen Gutachtens eben glimpflich davon gekommen. In Halbstrafenregelung, Dreiviertelstrafenregelung. Also in aller Regel wird sie wahrscheinlich nicht länger als 7,5 Jahre, vielleicht sogar weniger, in Deutschland in Haft gesessen haben und dann wird sie in ihr Heimatland abgeschoben worden sein.
Du hast ja selbst dann nach dem Ende des Prozesses und nach der Urteilsverkündung, ich sag mal, noch ein bisschen weiter recherchiert.
Ja, und da...
Wahrscheinlich, weil du auch gesagt hast, es ist irgendwie alles ein bisschen komisch.
Ja, das war unbefriedigend, auch für mich,
richtig.
Dass jetzt einfach so ein Doppelmord, so ein Täter nicht gefasst wird und dass eine Tat auch in keinster Weise gesühnt wurde. Also die eine ist ja so, sagen wir mal, zur Hälfte gesühnt worden durch eine Täterin, aber zur anderen Hälfte eben nicht und nicht aufgeklärt und der andere gar nicht. Und ich habe dann mit Ermittlern damals gesprochen, das Bundeskriminalamt war ja auch involviert, das Landeskriminalamt war involviert, aber hier auch die Mordkommission hier in Hameln. Und da haben mir Mordermittler etwas erzählt, was mich dann noch mehr ratlos zurückgelassen hat. Denn sie kamen mit neuen Details, die ich in dem Gerichtsverfahren gar nicht gehört hatte. Die waren da gar nicht berücksichtigt worden. So hatte der Jüngere nämlich eine Kordel um den Hals. Also es war wahrscheinlich nicht ein Erwürgen mit den Händen, sondern eher ein Erdrosseln mit einer Schlinge. Es war eine richtige Schlinge, die um den Hals gelegt worden war. Und diese verweste Leiche hatte diese Schlinge auch noch um den Hals. Und die Ermittler kamen nun mit den Erkenntnissen, wie gesagt, im Gericht waren diese Erkenntnisse nicht genannt worden, und sagten, sie gehen davon aus, dass der Jüngere gestorben ist oder ermordet wurde, um einen Täter präsentieren zu können, der Polizei. Das heißt, das Tatmotiv für den zweiten Mord war die Verdeckung der ersten Straftat beziehungsweise das Präsentieren eines möglichen Täters.
Das heißt, man hatte also sozusagen die Leiche des Rentners, also die war quasi da, der war schon tot, und hat sich dann überlegt, wir inszenieren jetzt hier etwas, um selbst im Prinzip möglichst unentdeckt zu bleiben. Genau.
Und da hat man möglicherweise als Zufallsopfer einfach den Nachbarn genommen. Diesen Nachbarn hat man dann nach Ansicht der Ermittler eine Kordel, eine Schlinge um den Hals gelegt und hat ihn an einem Wandhaken aufgehängt.
In der Wohnung
des Rentners, der da tot schon lag.
Okay.
So, dann hat man den aufgehängt und hat sich gesagt, der Nachbar hat den Rentner umgebracht und hat sich hinterher aufgehängt, weil er mit der Schuld nicht leben konnte.
Ja, okay.
Jetzt ist was Dummes passiert. Der Wandhaken ist aus der Wand gerissen.
Tja.
Das ist tatsächlich so. Komischerweise war das in den Ermittlungsprotokollen, spielte das keine Rolle, dass da ein Wandhaken aus der Wand gerissen war.
Okay.
Es spielte auch keine Rolle, dass das eine Mordopfer einen Strick um den Hals hatte. Und die Agnieszka hat auch niemals erwähnt, dass der einen Strick um den Hals haben müsste.
Oder an der Wand gehangen hat
oder an der Wand gehangen ist. Hat oder sonst was. Das könnte natürlich auch darauf hindeuten, dass sie an dem zweiten Mord vielleicht gar nicht beteiligt war.
Für den sie eigentlich verurteilt wurde.
Ja, weil sie dieses Detail nicht kannte.
Ja.
Und das Problem ist aber, in der Rekonstruktion und in der Idee der Mordermittler, dass da etwas inszeniert wird und wo man den Täter gleich mitliefert, der sich, weil er die Schuld eben nicht aushält, gleich am Tatort umbringt, da passte natürlich dieser Wandhaken, der da aus der Wand reißt, nicht.
Nee.
So, und jetzt hat man dann, nachdem der da von der Wand gefallen ist wieder, also der Aufgehängte, dann ein Küchenmesser genommen, wer auch immer das war, und hat das mehrfach in den Brustkorb des Mannes gerammt. Und ich meine, es ist sogar ein Kissen auf den Kopf auch noch gelegt worden, um ihn zu ersticken.
Ja.
Woran dann, also was die wirkliche Todesursache war, das war jetzt nicht ganz klar, weil die Gerichtsmedizin da nicht in der Lage war, jetzt aufgrund des Verwesungszustands der Leichen dann ganz genau festzustellen, was nun zum Tod geführt hat. Mhm. Irgendwann führen natürlich diese Stichverletzungen auch zum Tode, ganz klar. Aber das Erdrosseln war es nicht. Er ist halt von der Wand gefallen, weil die blöden Schrauben nicht gehalten.
Genau. Aber diese Kordel war tatsächlich noch dran.
Die war noch
also
dran.
Also wer auch immer das gemacht hat und warum auch immer er das gemacht hat, hat also hinterher vergessen oder das nicht für nötig befunden, also diesen Strick oder was auch immer es gewesen ist, dann wieder zu entfernen.
Das Malheur war natürlich passiert. Der ist von der Wand gefallen. Also die Story, diese Legende ließ sich jetzt nicht mehr aufrechterhalten, weil man wird eine Leiche finden, die erstochen wird oder erstochen wurde. Und da machte das keinen Sinn. Wahrscheinlich hat man dann auch darauf verzichtet, diese Kordel dann noch abzumachen, weil es war dann egal.
Ja.
Aber das Verrückte ist, in diesem Prozess hat das alles keine Rolle gespielt.
Ja, genau. Erst hinterher hast du gesagt, hinterher im Gespräch mit den Ermittlern ist das dann thematisiert worden. Und das wieder eine völlig andere Theorie auch, die auch nochmal kaltschnäuziger, kaltblütiger irgendwo wirkt als das, was vorher ja schon irgendwo passiert ist, wo man ja sich dann wirklich die Frage stellt, passt das tatsächlich zu der in dem Gutachten ja auch beschriebenen Persönlichkeit der Verurteilten?
Ja. In der Tat. Mhm. Ja, also da waren sicherlich... Also
körperlich schon, ne? Ich meine, also an den Haken gehängt, das wird sie sicherlich schon mal nicht geschafft haben.
Dann fragt man sich sicherlich jetzt auch, also wer jetzt zuhört, fragt sich jetzt auch, wie soll man denn einen erwachsenen Mann eine Schlinge um den Hals legen und ihn aufhängen, ohne dass der sich wehrt.
Richtig, ja.
So, und da kommt jetzt Dr. Detlef Günther, der Gerichtsmediziner, wieder ins Spiel. Der hat nämlich in einem Prozess sein Gutachten verlesen und erklärt und dabei erzählt, dass er in den verwesten Leichen, also in beiden Leichen, Psychopharmaka und Alkohol gefunden hat. Und weder der eine noch der andere hatten Psychopharmaka eingenommen, weil sie irgendeine Erkrankung hatten, sondern dieses Psychopharmaka, diese und der Alkohol müssen ja irgendwie in den Körper der Männer gelangt sein. Und der Vorsitzende Richter hat damals gesagt, für ihn ist eigentlich klar, dass diese Männer betäubt worden sind.
Bevor man sie dann getötet hat.
Das würde natürlich dann auch passen, dass man einen betäubten, wehrlosen Menschen dann aufhängt.
Ja.
Das kann man. Wenn jemand nicht mehr bei sich ist, kann man das machen. Die Frage ist, warum wurde der Rentner dann betäubt, wenn er dem betäubt worden ist? Also zumindest die Sachen waren ja in seinem Körper, also das Medikament und auch der Alkohol. Das passt nicht zu so einer Tat, zu diesem Streit, dass man da irgendwie jetzt hergeht und sagt, so, jetzt kommt der jüngere Liebhaber und der Alte, der macht da ein Terz und der Jüngere schlicht den Älteren.
Und irgendwo das davor muss er aber Pillen genommen haben und Alkohol getrunken und war eigentlich schon bewusstlos.
Genau.
Merkwürdig, Also das war das, was ich am Anfang schon sagte, wo man wirklich sagt, also das ist quasi, als wären das drei Fälle, die irgendwie nebeneinander laufen, und dann aber irgendwo sich überall überschneiden. Und so richtig zusammenpasst es halt eigentlich an keiner Stelle.
Ja, also das hat damals die Ermittler, mit denen ich gesprochen habe, auch zu der Annahme veranlasst, dass eben nicht Agnieszka die eigentliche Urheberin ist, sondern dass da ganz andere Mächte eine Rolle spielen. Und da hat man die sogenannte Polenmafia ins Spiel gebracht und gesagt, das kann nur mafiöse Strukturen gehabt haben vom Hintergrund, also das organisierte Verbrechen, dass hier, wenn es denn so gewesen sein sollte, dass man da einen aufhängt, um einen Täter zu präsentieren, das sind ja Sachen, gut, ich kenne die 22 Jahre alte, damals 22 Jahre alte Frau nicht, aber ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass so ein junges Mädchen auf die Idee kommt, erst ihren Liebhaber umzubringen und dann zu überlegen, nehme ich den anderen, den bringe ich auch noch um und dann tue ich so, als würde der das gemacht haben und bringt sich um. Die Kraft fehlt ihr auch. Also richtig. Wer hat ihr geholfen und warum? Und so bleibt sozusagen
dieses
die ganze.
Warum? Ne? Das ist für mich auch, dass ich sage, warum soll man das tun? Und auch jetzt dieser Aspekt mit organisierter Kriminalität, da stellt sich ja auch sofort die Frage. Also ich meine, das organisierte Verbrechen läuft ja nun auch, ich sag mal, im Normalfall nicht auf der Straße spazieren und sagt, ach, der Rentner hier, den nehmen wir uns mal und bringen den um die Ecke. Ne? Also es wird ja Gründe geben. Also normalerweise gibt es Gründe. Und diese Gründe bleiben aber komplett im Dunkeln.
Die gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir diese ganze Dimension des Falles alle nicht kennen. Wirklich. Also die Ermittler nicht, das Gericht hat es nicht geschafft und die Staatsanwaltschaft auch nicht. Wir wissen einfach nicht, was ist das Motiv gewesen, diesen Rentner umzubringen. Mhm. War das wirklich, was ich nicht glaube, einfach nur so ein Streit, der dann eskaliert ist?
Ja.
Oder hatte das mit etwas zu tun, was er wusste und hätte verraten können? Stichwort organisierte Kriminalität. Ja. Also wir haben Menschenhandel zum Beispiel, wir haben Einschleusung von Ausländern. Alles Straftaten, mit denen man sehr viel Geld machen kann. Auf dem Rücken der Menschen, die man da einschleust und mit denen man handelt. Prostitution, illegale Prostitution. Richtig. Alles möglich, rein theoretisch.
Ja.
Und da verdient man Millionen mit. Und
richtig.
Wenn das dann vielleicht dadurch gefährdet wird, dass ein Rentner hier ankommt und sagt, ich gehe jetzt mal zur Polizei, weil ihr nehmt mir meine Geliebte weg, dann kann es natürlich auch sein, dass man sagt, der muss weg.
Aber man versteht eben auch vielleicht, warum eine junge Frau in so einer Situation vielleicht halt nicht sagt,
genau.
ne, wer es denn wirklich gewesen ist oder wer zumindest wirklich mitbeteiligt gewesen ist. Na, also auch der Gedanke kommt einem ja, dass man sagt, naja, ist vielleicht dann das Gefängnis das kleinere Übel.
Ja, also so habe ich es damals auch ausgedrückt. Ich habe damals geschrieben, vielleicht hat sie sich gesagt, ich komme nach einer Dreiviertelstrafe oder nach einer Halbstrafe wieder raus. Also 5 Jahre oder 7,5 Jahre Knast in Deutschland sind besser als der Tod nach Verrat.
Tja, ich würde sagen, das ist eigentlich ein trauriges Schlusswort, ne, weil es ja dann tatsächlich eigentlich in diesem Fall nur Opfer gegeben hat, ne, auch wenn das eine Opfer gleichzeitig verurteilte Täterin ist und das ja auch nicht sicher ist, welche Geschichte nun tatsächlich sich wie abgespielt hat. Aber zumindest ist es, ja, wie gesagt, also ich fand den Fall ausgesprochen spannend und ich hoffe, dass Ihnen und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ähnlich gegangen ist, dass Sie uns gut folgen konnten, auch wenn es tatsächlich ja wirklich sehr vielschichtig ist. Tja, weiß nicht, Uli, hast du noch etwas mitzuteilen zu diesem Fall?
Also auf jeden Fall ist das ein Fall, der mir für immer in Erinnerung bleiben wird und auch durch viele Details, die mich so ratlos zurückgelassen haben, in Erinnerung geblieben ist. Und ich habe auch nie wieder erlebt, dass ein Gericht einen Mordfall fallen lassen musste, weil es einfach nichts gab.
Ja.
Keine Spur, kein gar nichts. Und auch noch nie so etwas erlebt, dass eine junge Frau so dicht hält und gleichzeitig so viel Fantasie dann hat, andere Menschen zu belasten. Ich meine, das allein ist schon eine furchtbare Sache. Also, dass einer in der Lage ist, einem da was anzudichten.
Genau.
Ja. Wohl wissend, dass das dann lebenslänglich für den geben
wird. Ja.
Es bleibt vieles im Dunkeln.
Das kann man so stehen lassen, glaube ich. Es bleibt vieles im Dunkeln und es bleibt spannend und in der nächsten Folge, wenn Sie wieder dabei sein sollten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird es sicherlich auch wieder spannend werden. Und wir würden uns beide sehr freuen, wenn Sie wieder dabei sind.
Ja, schalten Sie ein, hören Sie zu.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.